das Umweltmagazin. Aktuelles über Umwelt, Natur und Tierschutz, Landwirtschaft und Klimawandel von und mit Sabrina Geiersbach. Herzlich willkommen zur 21. Ausgabe des Umweltmagazins, liebe Radio Lotte und Radio Freihörerinnen und Hörer. Heute dreht sich bei uns alles um Atommüll. Um genau zu sein, ein Atommüllendlager wird gesucht. So ein atomares Superendlager, wie es auch genannt wird, möchte niemand unbedingt vor seiner eigenen Haustür haben. Aber auch weite Teile Thüringens bieten günstige geologische Voraussetzungen dafür. Um mehr darüber zu erfahren, was für Thüringen als Endlager spricht und was dagegen, spreche ich mit Dr. Burkhard Vogel. Er ist Landesgeschäftsführer beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Thüringen. Dann danke schön auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit nehmen, wie immer.
Ja, gerne.
Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt mit der ersten Frage.
Genau.
Weite Teile Thüringens bieten laut Ergebnissen der Bundesgesellschaft für Endlagerung günstige geologische Voraussetzungen für ein Atommüllendlager. Im Blick sind Steinsalzlagerstätten oder Gesteinsformationen. Wie viele Gebiete kommen denn bundesweit in Frage?
Also das ist ja sozusagen jetzt der erste Aufschlag. Bundesweit ist mehr als die Hälfte der Bundesrepublik jetzt in den Fokus geraten. Also etwa 54% der Fläche der Bundesrepublik Deutschland sind zu Teilgebieten erklärt worden.
Welche Kriterien spielen neben geologischen Bedingungen denn noch eine Rolle?
Also tatsächlich ist, also man ist ja zunächst mal ausgegangen von diesem Prinzip der weißen Landkarte und hat alles in den Blick genommen, was grundsätzlich im allerersten überblicksmäßigen Schritt geeignet erscheint für ein Atomendlager, um keine Aspekte da auszulassen. Und ausgehend von dieser sogenannten weißen Landkarte hat man eben diese Teilgebiete dann definiert und da spielte im ersten Schritt jetzt bei dieser Bekanntgabe der Teilgebiete spielten tatsächlich nahezu ausschließlich die geologischen Formationen eine zentrale Rolle. Also alle anderen Fragen, wie zum Beispiel Besiedlungen etc., haben da bisher keine Rolle gespielt. Es gibt also Teilgebiete auch, die unterhalb von, also über denen quasi auch richtige Städte liegen, die einfach offensichtlich dann im nächsten Schritt auch aussortiert werden, weil sie offensichtlich nicht in Frage kommen. Ja. Was man von vornherein aussortiert hat, waren Gebiete, in denen aktiver bzw. Ehemaliger Bergbau stattgefunden hat oder Gebiete, die zwar von der Gesteinsformation her in Frage kämen, aber tektonisch, also durch Plattenstörungen oder durch Vulkanismus betroffen sind und von daher eben einfach nicht geeignet sind.
Ja.
Aber das Hauptkriterium war insofern dann doch wieder die Geologie gewesen.
Das ist auf jeden Fall schon mal fürs Erste ganz interessant. Also na klar, muss man auf jeden Fall auch nach der Bevölkerungsdichte gucken. Und ich denke mal, zu den anderen Schwerpunkten kommen wir nachher. Aber Feuer ist ja auch ganz wichtig, gerade wenn wir schauen, wie viele Leute leben in der Umgebung und auch Tiere und Natur. Ist ja auch wichtig, dass man auch darauf achtet, wie gefährlich ist denn diese geplante unterirdische Einlagerung der Behälter mit diesem strahlenden Abfall für die Menschen, Tiere und Natur?
Das ist natürlich eine schwierige Frage. Das Ziel ist natürlich, ein Endlager zu finden, was so sicher ist, dass es für 1 Million Jahre, das ist die Laufzeit, die hier als Kriterium im Raum steht, dass es für 1 Million Jahre die Atomabfälle sicher abschirmt und nicht zu befürchten ist, dass in diesem außergewöhnlich langen Zeitraum wirklich Atommüll irgendwie in die Atmosphäre, bzw. in die Biosphäre gelangen kann, also an die Oberfläche gelangen kann oder in irgendeiner Form die Biosphäre verunreinigen könnte. Und insofern, wenn es gelingt, dieses Endlager zu finden, dann muss man davon ausgehen, haben wir tatsächlich eine Sicherheit, die überhaupt nur Menschen möglich ist, um tatsächlich eine Abschirmung zu erreichen.
Genau, jetzt können wir ja nochmal gucken, was so wichtig ist, um sich zu entscheiden für einen Ort, aber was halt auch diese sogenannten Ausschlusskriterien sind. Können Sie sich dazu noch äußern?
Also das ist das, was im nächsten Schritt tatsächlich kommt. Also da werden mit Sicherheit, wie gesagt, die Bevölkerungsdichte eine Rolle spielen. Da werden Fragen auch der Geologie nochmal, detailliertere Fragen der Geologie eine Rolle spielen. Also wie gut sind diese Standorte wirklich abgeschirmt jetzt von der Gesteinsformation her? Gibt es da vielleicht doch Risse oder Spalten im Gestein, die beim ersten Draufschauen sozusagen nicht berücksichtigt worden sind? Es werden auch oberirdisch natürlich Schutzgebiete eine Rolle spielen. Also es werden werden verschiedene Faktoren sozusagen eine Rolle spielen, die jetzt sukzessive dann abgearbeitet werden. Schicht für Schicht, muss man sich das vorstellen, kommen Kriterien hinzu, die dann Einschränkungen der Standorte ermöglichen, bis am Schluss sozusagen der optimale Standort auf dem Weg gefunden worden ist.
Man muss auf jeden Fall sagen, es ist natürlich schon schwierig, sich damit auseinanderzusetzen so und dann wirklich einen geeigneten Ort zu finden. Also auf jeden Fall, was Sie jetzt schon aufgezählt haben, natürlich Naturschutzgebiete sind auch ganz, ganz wichtig, dass man den Aspekt natürlich auch beachtet. Wie wir es vorhin schon hatten, der Einfluss vom früheren Bergbau ist wichtig, die seismischen Aktivitäten und auch diese großräumigen Vertikalverschiebungen, oder?
Genau, also das sind diese plattentektonischen Prozesse, die spielen natürlich auch eine Rolle. Man wird mit Sicherheit in Deutschland kein Atomendlager im Oberrheingraben anlegen, weil man da eben tatsächlich von entsprechenden plattentektonischen Verwerfungen ausgehen muss und von einer hohen seismischen Aktivität auch ausgehen muss. Das ist anders im sogenannten Grundgebirge, wie zum Beispiel im Bereich des Thüringer Waldes, wo wir tatsächlich zum Teil granitische Gesteine haben, die sehr, sehr alt sind in ihrer Entstehung. Also viele Millionen Jahre zurückliegen und war wirklich, ich sag mal, ins Erdaltertum die Entstehung dann zum Teil zurückreicht. Hm. Und wo man davon ausgehen muss, aufgrund der geologischen Situation, dass sich da über sehr, sehr langen Zeitraum auch in geologischen Zeiträumen gedacht nicht mehr sehr viel getan hat. Und das sind natürlich Standorte, die dann eher für ein Atomendlager in Frage kommen, was ja über einen sehr außergewöhnlichen langen Zeitraum Sicherheit bieten muss, im Gegensatz zu Standorten, die wie beispielsweise auch die Rhön, wo ja Vulkanismus eine Rolle gespielt hat in den letzten, sag mal, geologischen Zeiträumen von mehreren 10.000 Jahren. Ja. Sowas wird man dann nicht in den Fokus nehmen.
Ja, ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant, da noch ein bisschen näher reinzuschauen, so ins Detail. Jetzt müssen wir schauen, natürlich die Suche nach einem Endlager für Atommüll sorgt seit Jahrzehnten für Streit. Gerade wenn es dann auch noch um Thüringen geht. Gründe gegen ein Lager werden einige genannt von den Leuten. Zum Beispiel, dass hier kein Atomkraftwerk steht oder Thüringen setzt sich mehr als andere Regionen auf erneuerbare und dezentrale Energieversorgung ein und das Lager würde einer strukturschwachen und vom Tourismus geprägten Region erheblichen Schaden zufügen. Was ist denn Ihre Meinung zu dieser Diskussion?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir das bestmögliche, sicherste, den bestmöglichsten, sichersten Standort finden, der überhaupt nur denkbar ist. Das ist das Allerwichtigste. Das ist das Kriterium, was absolut im Vordergrund stehen muss. Es darf jetzt nicht darum gehen, jetzt irgendwelche politischen oder vielleicht sogar parteipolitischen Interessen hier in der Auswahl des Standortes nach oben zu setzen. Wir haben hier eine Verantwortung für viele, viele nachfolgende Generationen. Wir haben eine Verantwortung für den Atommüll, der in Deutschland durch die Nutzung der Atomkraft entstanden ist. Und wir müssen dieser Verantwortung gerecht werden, indem wir den besten Standort finden, der überhaupt nur denkbar ist. Und das muss im Vordergrund stehen. So Argumente wie Thüringen hat ja gar keine Atomkraft, das ist zwar einerseits richtig, aber andererseits eben dann doch nicht richtig, weil selbstverständlich Thüringen von der Atomkraft bis heute profitiert. Thüringen ist Stromimportland. Es hat zwar in den letzten Jahren aufgrund einer entsprechenden zukunftsgerichteten Politik tatsächlich der Anteil der erneuerbaren Energien auch für die Stromerzeugung erheblich zugenommen, Gott sei Dank. Aber selbstverständlich sind wir immer noch Stromimportland. Das heißt, wir importieren Strom aus anderen Bundesländern, zum Teil auch aus der Europäischen Union. Und ein großer Teil dieses Stroms kommt nun mal aus Atomkraftwerken. Also auch Thüringen hat von Atomkraft profitiert und profitiert bis heute von Atomkraft. Und jetzt zu sagen, Atomkraft geht uns nichts an und die Entsorgung der Abfälle geht uns auch nichts an, das ist eine Haltung, die wir eigentlich nicht brauchen können in dieser Diskussion.
Das waren jetzt ja nur so ein paar Beispiele, die ich aufgegriffen habe. Genau, das waren jetzt nur so ein paar Aussagen, die ich halt mal mir einfach mal aufgeschrieben habe, die ich so gefunden habe. Bei manchen dachte ich mir auch schon so, okay. Man muss halt schauen, wir reden hier von ungefähr 27.000 Kubikmeter hochradioaktivem Müll. Das ist schon eine ganze Menge und außerdem, das ist auch ein Argument, was von einigen vorgebracht wurde, außerdem war die Atomwirtschaft stark westdeutsch geprägt. Da werden Stimmen laut, dass der Müll auch dort entsorgt werden soll, wo mit ihm Milliarden verdient wurden. Wie ist das zu betrachten, so eine Aussage?
Naja, wie gesagt, also spätestens nach der Wende hat Thüringen natürlich auch von der Atomwirtschaft und von der Atomstromerzeugung profitiert. Thüringen ist das Bundesland, was sozusagen die geringsten Stromerzeugungskapazitäten im eigenen Land hat und jetzt inzwischen steigt das an mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien und zwar relativ stark an in den letzten Jahren, aber erst davor hat Thüringen weder Atomkraftwerke noch Kohlekraftwerke gehabt und hat überwiegend Strom aus anderen Regionen importiert. Und man kann sozusagen nicht die Vorteile einer solchen Energieerzeugung nutzen und mit den Nachteilen nichts zu tun haben wollen. Das ist keine Haltung. Aber unabhängig davon, es kommt darauf an, den besten Standort zu finden. Und das müssen wir unabhängig von solchen Interessensfragen sozusagen beurteilen. Wir können uns da nicht einfach auf den Standpunkt stellen, wir wollen hier den Atommüll nicht und deswegen soll er woanders hingehen. Mit dem Ansatz werden wir definitiv nicht den bestmöglichen Standort finden, der auch über viele, viele Generationen dann Bestand haben kann.
Ja, das wird dann natürlich schwierig. Aber es ist schon mal so ganz interessant, wenn man mal schaut, was man so für Aussagen aufgreifen kann, diese Stimmen, die halt so laut werden. Es ist ja auch so ein bisschen die Angst da, wenn man sich so ein paar Artikel mal durchliest oder so, dass am Ende alles in Thüringen landet. Ist es denn so, dass es ein einziges Atommüllendlager geben wird oder dass es vielleicht auch aufgeteilt wird?
Also bisher ist vorgesehen, ein einziges Endlager zu bauen, weil der Aufwand, ein solches Lager zu bauen, noch relativ hoch ist. Das kann man sich gut vorstellen, so ein Lager wirklich sicher für einen unvorstellbar langen Zeitraum sicher zu erschließen und ja entsprechend auch dann umzusetzen. Das ist ein unglaublicher Aufwand. Das ist auch bisher in der Form im Grunde genommen weltweit noch nicht gelungen. Und man wird sich da alle Ressourcen auf ein Lager konzentrieren, weil man einfach alle Ressourcen auch braucht, um so ein Lager sicher errichten zu können. Und es macht auch Sinn, das an einem Standort zu konzentrieren, weil wenn wir das über verschiedene Standorte verteilen, dann ist natürlich der Aufwand, das auch sicher verschlossen zu halten, noch höher und da vervielfacht sich sozusagen die Möglichkeit, hier auch Fehler zu machen.
Ist schon mal interessant, jetzt auch mal so zu gucken, was so mehrere Lager mit sich bringen würden. Man muss halt überlegen, es sind wirklich 27.000 Kubikmeter. Das kann man sich jetzt so halt natürlich gar nicht vorstellen. Okay, wie viel ist das jetzt? Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge, würde ich jetzt mal so kurz sagen. Und dann muss man natürlich dann auch schauen, dass das auch sinnvoll gemacht ist. Und vor allem, was ich mir jetzt auch so denke, wenn man jetzt mehrere Lager hätte, dann müsste man mehrere Lager kontrollieren. Weil ich denke auch schon, dass man dann auch mal ab und zu noch mal schaut, ob da alles beim Rechten ist, ob da alles noch sicher ist. Und dass man das nicht einfach fertig macht und dann nie wieder dahin guckt, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Das sind, denke ich mal, alles solche Baustellen, oder?
Richtig, also im Gegenteil, von wegen nicht mehr hingucken, im Gegenteil, so ein Lager muss so gestaltet werden, dass es auch rückholbar ist im Zweifelsfall, wenn man tatsächlich feststellen sollte, dass sich Entwicklungen da abzeichnen, die die Sicherheit des Lagers gefährden, dann muss eine Rückholbarkeit des Mülls auch gewährleistet sein. Wir dürfen nicht eine Situation haben, wie wir es in der Asse hatten, wo wir einfach radioaktiven Müll verklappt haben, regelrecht jetzt vor der Situation stehen, dass dort Salzlauge eintritt und wir aber an den Atommüll gar nicht mehr richtig drankommen oder nur mit extrem hohem technischen Aufwand drankommen, zum Teil neue Technologien entwickeln müssen, um da entsprechende Atommülllasten wieder zu bergen.
Das sind also ja auch nochmal mehr Kosten.
Genau, so eine Situation darf nicht entstehen, sondern es muss ein Lager sein, was einerseits zwar dauerhaft abgeschlossen ist, aber andererseits so ist, dass es auch wieder aufgesucht werden kann und das über viele Generationen. Also das ist eine Herausforderung, die ist wirklich, die ist einzigartig logischerweise und die stellt natürlich auch die Ingenieure vor ganz neue Fragestellungen.
Jetzt wäre es mal so noch so interessant, so ein paar extra Informationen zu haben. Wie sieht es denn aus, bis wann soll das Lager fertig sein? Oder auch zum Beispiel diese Frage 27.000 Kubikmeter, wie kann man das denn vergleichen von der Menge her? Können Sie dazu vielleicht noch ein bisschen was verraten?
Wir haben jetzt sozusagen im ersten Schritt diese weiße Landkarte. Jetzt kommen als nächstes die Fachkonferenzen für die Teilgebiete. Die sollen bis nächstes Jahr abgeschlossen werden und dann wird es im weiteren Schritt sogenannte Regionalkonferenzen geben, in denen dann sozusagen nochmal vor Ort in der Region das Ganze mit der Bevölkerung auch diskutiert werden soll. Und ja, das Ganze wird sich noch, ich habe jetzt auch nicht mehr ganz genau den genauen Zeitraum vor Augen, aber das wird mit Sicherheit nicht vor, ich sag mal, Ende der 2030er Jahre abgeschlossen sein.
Ich glaube, das war auch so Richtung 2050, so in die Richtung auf jeden Fall.
Kann sein, dass es sogar so weit geht. Also es ist definitiv ein längerer Prozess und es hängt natürlich auch davon ab, wie sich der Prozess, das ist momentan kaum vorhersagbar, wie sich der Prozess jetzt weiterentwickelt. Der BUND hat ja durchaus Kritik am Verfahren, durchaus grundsätzliche Kritik am Verfahren.
Warum?
Weil das, was ursprünglich zugesagt wurde, nämlich die völlige Transparenz bei dem Verfahren, dass die bisher nicht gewährleistet ist. Die Teilgebiete, die jetzt bekannt gegeben worden sind, der Prozess zur Ermittlung der Teilgebiete, der ist, wenn man so will, hinter verschlossenen Türen gelaufen. Da ist die Bevölkerung nicht wirklich mit eingebunden worden. Wir haben immer noch nur einen Bruchteil tatsächlich auch der Daten, die zur Auswahl dieser Teilgebiete geführt haben. Nur ein Bruchteil dieser Daten ist überhaupt zugänglich, öffentlich zugänglich. Zum Teil ist es so, dass ein Teil auch der geologischen Daten, das trifft insbesondere tatsächlich auch für die westdeutschen Gebiete zu, dass der der Öffentlichkeit überhaupt nicht zugänglich ist, weil es Daten sind, die unter Geschäftsgeheimnisse von entsprechenden Firmen fallen, die dort Rohstoffexplorationen durchgeführt haben und die entsprechende geologische Daten dann einfach nicht zur Verfügung stellen. Anders als in den neuen Bundesländern, wo die Daten überwiegend noch aus Daten aus DDR-Zeiten herrühren. Und zu DDR-Zeiten waren diese Daten einfach nur mal beim Staat gesammelt worden und standen sozusagen und stehen jetzt sozusagen auch der Verwaltung, der öffentlichen Verwaltung oder der Bundesgesellschaft für das Endlager, für die Endlagersuche tatsächlich auch zur Verfügung. Also es fehlt immer noch eine hinreichend große Transparenz. Auch der Zeitraum, der jetzt vorgesehen ist für die Konferenz zu den Teilgebieten, der ist aus unserer Sicht viel zu kurzfristig gewählt. Und wenn es um echte Bürgerbeteiligung geht, muss im Grunde genommen auch den Bürgern, müssen den Bürgern die Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, das, was an Daten vorgelegt wird, auch selber zu überprüfen. Das heißt, im Moment ist es ja so, dass Bundesgesellschaft für die Endlagersuche sozusagen vom Staat die entsprechenden Ressourcen bekommt, um den Prozess zu führen.
Ja.
Aber Bürger, die sich jetzt da einbringen wollen, die müssen das ja quasi letztendlich mit eigenen Mitteln machen und stehen da quasi einem Unternehmen oder einer Verwaltung gegenüber, die natürlich ganz andere Ressourcen hat, entsprechende Daten zu sichten, aufzubereiten und so weiter. Eigentlich müsste der Staat auch der Zivilgesellschaft sozusagen Ressourcen zur Verfügung stellen, ihre eigene kritische Wertung des Prozesses auch hier umsetzen zu können. Eigentlich müsste der Staat auch der Zivilgesellschaft sozusagen Ressourcen zur Verfügung stellen, ihre eigene kritische Wertung des Prozesses auch hier umsetzen zu können.
Von was für Ressourcen sprechen wir da? Geht es da jetzt um Geld oder was kann man?
Also wir brauchen zum Beispiel bräuchten Geld, um also die Zivilgesellschaft, es müsste ein Fonds geben für die Zivilgesellschaft, um selbst Fachexperten beauftragen zu können, das, was vorgelegt wird, auch wirklich zu prüfen, ob wirklich alle Daten da eingeflossen sind. Wir wissen, bei jedem Planungsverfahren gibt es immer wieder Abwägungsprozesse, wo Belange anders aus Sicht der öffentlichen Hand sozusagen anders gewichtet werden, als es vielleicht aus Sicht der Zivilgesellschaft erforderlich wäre. Das ist ja sozusagen Standard, dass wir da immer unterschiedliche Auffassungen, auch eine Bewertung der Vorhaben haben. Und gerade bei so einem Vorhaben, was so einschneidend auch für die Zivilgesellschaft ist, da müsste es eigentlich die Möglichkeit geben, auch mit staatlich bereitgestellten Ressourcen, aber eigene, unabhängige, nicht staatliche Experten hier einschalten zu können, finanzieren zu können, um den Prozess wirklich auch auf Augenhöhe begleiten zu können.
Ist natürlich in dem Fall schade, wenn man damals quasi zugesichert hat, dass man transparent ist und dass die Bevölkerung alles mit einsehen kann. Das ist dann natürlich schon schade, wenn es jetzt wahrscheinlich genau das Gegenteil ist. Ja, wie können Sie sich denn eine Lösung allgemein von dieser ganzen Diskussion so vorstellen?
Also ich glaube, das Thema Transparenz muss stärker, wesentlich stärker noch in den Vordergrund treten. Es muss einfach, das Verfahren muss offener werden. Die Zivilgesellschaft muss alle verfügbaren Daten, die auch von der Bundesgesellschaft für die Endlagersuche verwendet werden, muss auch diese Daten müssen auch der Zivilgesellschaft zur Verfügung gestellt werden. Es müssen, wie gesagt, finanzielle Mittel auch vom Staat bereitgestellt werden, die von der Zivilgesellschaft eingesetzt werden können, um eigene unabhängige Experten, sowohl fachliche Experten als auch Juristen beauftragen zu können, das Verfahren dann zu begleiten, kritisch zu begleiten. Und es muss ein ausreichender Zeithorizont auch zur Verfügung gestellt werden.
Ja.
also innerhalb weniger Monate jetzt diesen Bericht zu den Teilgebieten durchzuarbeiten, das ist faktisch unmöglich.
Ein bisschen zu schnell wahrscheinlich auch, ne?
Da ist der zeitliche Rahmen viel zu eng gesetzt und da hat man eigentlich im Grunde genommen keine Chance, das wirklich substanziell zu bewerten. Weil die Bundesgesellschaft für Endlagersuche hat ja jetzt über 3 Jahre sozusagen an dieser Karte gearbeitet und das alles jetzt aufzuarbeiten und nachzuprüfen und das auf einer Fläche, die mehr als die Hälfte der Bundesrepublik umfasst, man kann sich gut vorstellen, dass das einfach nicht möglich ist.
Das ist dann auf jeden Fall zeitlich ein ganz schöner Druck, wenn man da mal genau schaut. Ja, was für mich jetzt noch so interessant wäre, wo sehen Sie denn sonst noch Handlungsbedarf oder Verbesserungsbedarf? Allgemein jetzt bei dieser ganzen Entwicklungsgeschichte, nenne ich es jetzt mal.
Also was wir natürlich begrüßen ist, dass der Standort Gorleben endlich hier vollständig sozusagen ausgeschieden ist. Gorleben ist verbrannt als Standort, hatte keine Akzeptanz und ist auch nicht geeignet als Atomendlager. Das ist was wir begrüßen als positives Ergebnis.
Was hat es mit Gorleben auf sich gehabt genau von der Diskussion her?
Naja, es war ja ein langer Widerstand gegen ein Atommülllager in Gorleben. Gorleben als Standort, als Standort an sich ist schon mal immer kritisch betrachtet worden, auch von der Zivilgesellschaft und von den Gegnern des Endlagers vor Ort. Und dann haben wir brauchen, das ist auch eine zwingende Voraussetzung oder quasi ein zwingendes Kriterium. Wir brauchen eine Akzeptanz auch für ein Endlager. Ein Endlager, was gegen den Willen der Bevölkerung durchgesetzt werden soll, das kann keine vernünftige Basis sein, weil wir haben das in Gorleben gesehen, der Widerstand, der sich dort aufgebaut hat, der ist so groß gewesen, dass sich da auf dieser Basis kein sinnvoller Prozess entwickeln konnte, um so ein Endlager tatsächlich sinnvoll umzusetzen. Wir brauchen eine gewisse Basisakzeptanz in der Bevölkerung und die kann nur erreicht werden durch eine entsprechende transparente Planung, durch eine entsprechende transparente Beteiligung auch der Bevölkerung. Und das ist in Gorleben über Jahrzehnte hinweg ja nicht erfolgt. Ja. Deswegen ist es wichtig und gut, dass Gorleben ausgeschieden ist, aber wir brauchen jetzt sozusagen einen Prozess, der mehr Zeit, mehr Raum gibt und der die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung stellt, um hier die ganzen Planungen wirklich zu begleiten.
Ja, man muss ja auf jeden Fall auch sagen, man hat ja vorhin so an diesen Aussagen, die ich aufgegriffen und vorhin wiedergegeben habe, hat man ja auch gemerkt, dass die Diskussion am Brodeln ist und zwar nicht nur unbedingt in der Politik bei verschiedenen Parteien, sondern auch allgemein der Bevölkerung, dass viele sich ja jetzt schon dagegen stemmen und sagen, sie möchten das nicht, sie wollen das nicht. Und da haben Sie mit Ihrer Aussage von eben gerade halt auch recht, man muss wirklich, wenn man diese Akzeptanz dafür schaffen will, dann muss man die Bevölkerung einbeziehen. Und wenn man dann immer nur so ein paar Schnipsel der Bevölkerung so hinschaut, und der Rest nicht, dann funktioniert sowas halt auch nicht, meiner Meinung nach.
Genau, wir erreichen da keine Akzeptanz. Es darf allerdings auch kein, es muss aber auch Klarheit sein, das ist auch die Position des BND. Selbstverständlich brauchen wir ein Endlager. An einem Endlager führt kein Weg dran vorbei und es kann auch nicht eine Politik sein, nicht in meiner Nachbarschaft, sondern woanderswo, bitteschön das Endlager zu errichten. Also deswegen habe ich ja eingangs schon mal gesagt, es darf nicht parteitaktischen Erwägungen die Diskussion um ein Endlager geopfert werden. So nach dem Motto, in meinem Wahlkreis darf es kein Endlager geben.
Ja.
Wenn wir mit so einer Diskussion anfangen, dann
werden wir nicht fertig.
Werden wir nicht nur nicht fertig, sondern wir werden auch keine Akzeptanz damit erreichen. Das Endlager muss nach sachlichen, fachlichen Kriterien, nach wissenschaftlichen Kriterien ausgewählt werden und es muss der bestmögliche Standort sein, der wissenschaftlich gesehen als Endlager in Frage kommt. Und da dürfen wir uns nicht parteipolitisch verkämpfen oder regionalen Interessen das Ganze abwägen, sondern wir müssen einfach sehen, welcher Standort ist geologisch wirklich geeignet, quasi dauerhaft den Atommüll aufzunehmen.
Genau, also es geht dann wirklich, denke ich mal, in diese Richtung wirklich, welcher Standort ist wirklich für die vielen Jahre, ich meine Millionen Jahre ist ja wirklich, da braucht man nicht drüber reden, das ist viel zu weit weg für uns.
Das ist nicht vorstellbar.
Also ja, das ist einfach...
Im Menschenhorizont im Grunde genommen nicht wirklich vorstellbar.
Genau, aber es geht ja darum, vor allem die Generationen, die nach uns kommen, die in dieser Zeit leben werden, wenn es dieses Lager gibt, dass die dann auch wirklich sicher sind, dass das Lager wirklich sicher ist, und das funktioniert halt nur mit den ganzen Kriterien, wenn man die beachtet und wenn man halt natürlich die Bevölkerung einbezieht und somit auch die Akzeptanz schafft. Das ist ja auch wichtig, weil wenn man dann Leute hat, die darauf keinen Bock haben und dann, weiß was ich noch, auf die besten Ideen kommen, das ist dann ja auch nicht so ganz gut, sage ich jetzt mal.
Genau. Deswegen muss es Konsens sein für den Standort, und das geht nur durch einen hinreichend transparenten Prozess und nur durch einen Prozess, der sich wirklich an wissenschaftlichen Fakten orientiert und nicht an politischen Interessenslagen.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt wäre mal so für mich mal so ganz nebenbei interessant, wo wird denn dieser ganze Atommüll jetzt aktuell immer gelagert, bis es dieses richtige Atommüllendlager geben wird?
Also wir haben jetzt die verschiedenen Zwischenlager an den Atommeilern, wo der Atommüll gelagert wird. Und die sind dort in den Castor-Behältern, stehen auf diesen Werksgeländen. Und das ist natürlich auf die Dauer keine Lösung.
Sehr viel zu gefährlich mit der ganzen Strahlung, ne?
Und hin und wieder wurde ja oder wird Atommüll immer noch auch zur Wiederaufbereitung dann quer durch die Republik gekarrt. Das ist natürlich ein hohes Risiko, dass bei solchen Atomtransporten es entweder zu einem Unfall kommt, zu einer Havarie kommt oder möglicherweise auch der Transport Ziel von terroristischen Angriffen ist. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir ein sicheres Endlager haben, wo der Atommüll wirklich dauerhaft abgeschirmt ist und sicher gelagert ist und auch die Sicherheit sozusagen des Mülls, der Lagerung des Mülls auch wirklich gewährleistet ist.
Was kann man denn unter dem Wort Aufbereitung verstehen, in diesem Sinne, wenn es halt hin und her gekarrt wird? Weil wir reden ja jetzt von einem Lager, wo es einfach gelagert wird und fertig. Was hat es denn dann mit dieser Aufbereitung auf sich?
Im Grunde genommen werden abgebrannte Brennstäbe so wieder aufbereitet oder sollen so wieder aufbereitet werden oder werden so wieder aufbereitet, dass die Konzentration des spaltbaren Materials wieder angereichert wird und damit das Material oder dieses spaltbare Material dann wieder Atomkraftwerk wieder eingesetzt werden kann. Das ist aber mit hohen Risiken verbunden und auch mit
wahnsinnig komplizierte Prozesse, oder?
Genau, und es entstehen zusätzliche radioaktive Abfälle bei diesem Prozess. Insofern ist diese Wiederaufbereitung letztendlich
nicht die beste
Weg.
Lösung.
Es klingt so nach Recycling, aber faktisch ist es nur eine Anreicherung radioaktiven Materials in höheren Konzentrationen, um es dann wieder für eine Kernspaltung in Atomkraftwerken verfügbar zu machen.
Deswegen habe ich es auch nochmal extra nachgefragt, weil es hört sich, so als Wort hört sich es ganz gut an, Aufbereitung, hört sich gar nicht so schlecht an, aber wenn man dann nachhakt, dann merkt man so, es hat immer so seinen kleinen Haken, sage ich jetzt mal.
Ist im Grunde genommen Euphemismus, das radioaktive Material verschwindet dadurch nicht, es wird auch nicht weniger, sondern es wird sozusagen einfach aufkonzentriert und es bleiben dabei auch, es ist auch ein Prozess, der mit chemischen Abfällen auch verbunden ist, die in hohen Mengen dabei anfallen, und die radioaktive Konzentration wird dadurch nicht sozusagen unwirksam gemacht.
Von meiner Seite aus war es das so mit den Fragen hier. Ich weiß jetzt nicht, ob es generell so noch vom BUND Meinungen oder so Einschätzungen gibt, so allgemein, was halt Tier, Natur, Umwelt angeht, zu dieser ganzen Geschichte.
Wie gesagt, das ist ein sehr großer Prozess, der da jetzt angelaufen ist. Für uns ist die Transparenz, die Beteiligung auf Augenhöhe entscheidend und entscheidend, dass das Vorhaben, dass die Auswahl des Standortes nach wissenschaftlichen Kriterien und nicht nach parteipolitischen Interessen erfolgt. Und entscheidend ist, wir brauchen ein Endlager. Also wir können nicht auf ein Endlager verzichten, sondern wir brauchen ein Endlager, und es muss das Bestmögliche sein, was überhaupt nach wissenschaftlichen Kriterien zu finden ist. Das ist für uns entscheidend.
Ja, also man kann auf jeden Fall sagen, ein Wenn und Aber gibt es da nicht. Es muss es auf jeden Fall geben, das Endlager.
Genau.
Ja, Ich weiß nicht, ob Sie sonst jetzt noch irgendwas hinzufügen möchten. Von meiner Seite aus war es das. Ich wollte nur noch mal so wissen, ob Sie vielleicht noch so aus der Tier-, Umwelt-, Natur-Richtung noch irgendwas hinzuzufügen haben. Aber ich denke mal, man wird ja generell darauf achten, dass sowas natürlich nicht in einem Naturschutzgebiet dann gelagert wird oder so. Ich denke, jetzt geht es erstmal grundsätzlich um die Diskussion, dass man ein Lager findet und dass es nach den richtigen Kriterien ausgewählt wird und vor allem, dass man der Bevölkerung eine gewisse Sensibilität für dieses Thema auch beibringt und Akzeptanz.
Genau, darum geht es. Im Grunde genommen haben wir, glaube ich, jetzt erstmal die wichtigsten Aspekte besprochen.
Ja gut, also dann war es das schon.
Ja, prima.
Es hat mich auf jeden Fall gefreut. Es ist gar nicht so einfach, das Thema, muss ich auch ehrlich zugeben.
Das ist ein großes Thema und das wird uns ja auch noch längere Zeit verfolgen.
Ja, also, auf jeden Fall.
Im Grunde genommen geht die Diskussion ja jetzt erst richtig los.
Genau, jetzt geht es ja erstmal los, jetzt wird es spannend und jetzt kann man auf jeden Fall noch einiges schaffen, um die Bevölkerung dafür auch vorzubereiten, sag ich jetzt mal.
Genau.
Ja, gut.
Super.
Dann danke ich Ihnen auf jeden Fall und wir hören uns
auch
beim nächsten Thema.
Ja, danke schön, gerne.
Ich war mit Dr. Burkhard Vogel im Gespräch. Er ist der Landesgeschäftsführer des Bund für Umwelt- und Naturschutz Thüringen. Der Zwischenbericht zur Standortsuche sorgte für Aufregung. Einige Teile Thüringens kommen bisher in Frage. Zum Beispiel Steinsalzlagerstätten in Nord-, Mittel- und Südwestthüringen. Aber auch die Gesteinsformation entlang des Thüringer Waldes, welche sich von Eisenach in Richtung Apolda ungefähr erstreckt. Bei der Auswahl des Endlagers muss aber auch auf einiges geachtet werden, da es auch eine Reihe an Ausschlusskriterien gibt. Wie vorhin schon erwähnt, der Einfluss von früherem Bergbau, seismische Aktivitäten sowie großräumige Vertikalverschiebungen. Das Verfahren ist sehr mühsam und ein langer Weg. In Thüringen wurde eine Fachgruppe gebildet. Einige Fachleute, aber auch Vertreter der Städte, Gemeinden und Kreise werden das Verfahren begleiten. Denn bei der weiteren Eingrenzung der Standorte spielen auch Kriterien wie die Bevölkerungsdichte eine wichtige Rolle. Fest steht auf jeden Fall, das Atommüllendlager soll unterirdisch entstehen, in Salz, Ton oder Kristallin, also vor allem Granit. Bis 2031 soll der Standort ausgewählt sein und ab 2050 sollen die Behälter mit dem strahlenden Abfall unterirdisch eingelagert werden. Also schauen wir mal, wie die Suche sich bis dahin entwickelt hat. Und das war's mal wieder mit dem Umweltmagazin. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Bei Radio Frei Donnerstag und bei Radio Lotte Samstag auf beiden Sendern von 11 bis 12 Uhr zu hören. Alle Ausgaben finden Sie auf der Mediathek von Radio Lotte und bald auch bei Radio Frei. Außerdem sind alle Ausgaben auch auf Soundcloud zu finden. Dann wünsche ich Ihnen jetzt eine schöne restliche Woche bzw. ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche.